Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Anna-Katharina Hahn, wir sprechen in Stuttgart miteinander. Der Roman Kürzere Tage spielt auch hier in Stuttgart. Was für eine Beziehung haben Sie zu dieser Stadt?
Ja, ich bin hier geboren, bin zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht und bin dann fluchtartig gen Norden verschwunden nach Hamburg, weil ich die Stadt Stuttgart irgendwie richtig gehend gehasst habe und bin dann über viele Umwege schließlich wieder hier gelandet. Und inzwischen ist es ja so wahrscheinlich ein typisches Gefühl, was man mit seiner Heimat verbindet. Viel Liebe und viel Abneigung, die sich immer die Waage halten.
Aber was war damals der Grund des Hasses? War das einfach der Wunsch, jetzt mal rauszukommen aus dieser, ich weiß nicht, vielleicht relativen Enge oder was war es?
Ja, schon der Wunsch, irgendwie alle möglichen Fesseln zu sprengen und sich zu räumlich auch möglichst weit zu distanzieren. Und die Distanz ist aber auch wichtig, wenn man eine Sache dann wieder ganz genau anschauen will. Und das habe ich in dem Buch auch versucht, einfach ganz genau hinzuschauen.
Sie haben es schon gesagt, glaube ich, Sie sind nach Hamburg gegangen, haben dann auch dort studiert, Germanistik und anderes. Und dann sind Sie unter anderem Bibelarchivarin geworden. Was heißt das?
Ja, also das war eine wissenschaftliche Arbeitsstelle im Deutschen Bibelarchiv in Hamburg. Da habe ich mich mit, das ist eine Sammlung von vorlutherischen Bibelübersetzungen, die es ja in großen Mengen im späten Mittelalter gab. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Sache. Da habe ich auch versucht, eine Promotion zu schreiben, die ich dann abgebrochen habe. Also keine sehr erfolgreiche akademische Laufbahn. Aber ich habe sehr viel über das Mittelalter natürlich da auch gelernt.
Zum Beispiel?
Ja, es gibt unheimlich tolle Erzählstoffe in der mittelalterlichen Literatur und das habe ich auch in meinen Erzählbänden Sommerloch und Kavaliersdelikt habe ich immer wieder auch mit diesen Stoffen gespielt und insofern war das schon eine wichtige Zeit für mich und gibt es immer wieder Berührungspunkte.
Was sind das für Berührungspunkte? Man könnte sich ja denken, das sei abgeschlossen, das war mal eine Phase und jetzt ist das vorbei, aber wie ist das?
Ja, aber das ist, glaube ich, so wie mit allen Leidenschaften, wenn man einmal Blut geleckt hat, dass man immer wieder diesen Geschmack auf der Zunge hat und immer wieder zurückkommt. Also ich nehme schon oft auch in die Hand die Lyrik mittelhochdeutsche Epen und dann sammle ich da, wie ich ja alles Mögliche aufsammle und verwurste, wie es wahrscheinlich jeder Autor tut mit dem Gelesenen, nehme ich da immer wieder was mit und das wird auch nicht aufhören.
Sie haben es schon gesagt, Sie haben zwei Erzählbände bisher publiziert und Kürzere Tage ist Ihr erster Roman. Was für ein Schritt ist das von den Erzählungen hin zu einem größeren, geschlossenen Text?
Also bei mir hat es sich mehr oder weniger schleichend ergeben. Ich habe ja wirklich sehr gerne viele Kurzgeschichten, Erzählungen geschrieben und im Vergleich in der Entwicklung wurden die halt immer länger. Also die Geschichten im Kavaliersdelikt sind viel länger als die im Sommerloch und irgendwie habe ich gemerkt, es fällt schon schwer aufzuhören und ich würde es gerne mal auf einer größeren Strecke versuchen und dann war die Zeit und auch das Vertrauen in meine Fähigkeit, das zu tun, auch irgendwann da. Man verändert sich ja auch und wird irgendwie traut sich mehr zu.
Also das hat sich organisch ergeben bei Ihnen schon, eher. Das war also nicht ein großes Projekt
nein,
mit entsprechender
ich bin jetzt
Belastung.
Morgens so. Aufgewacht und habe gesagt, so heute gibt's ab heute gibt's Roman. Das war nicht so, nein.
Dann kommen wir doch zu Ihrem Roman im Speziellen Kürzere Tage. Der spielt in der Gegenwart. Die Zeit ist Herbst, Oktober, Halloween findet statt und das wird auch immer sichtbar gemacht im Roman selbst. Immer wieder tauchen Masken auf, es tauchen Kürbisse auf, all diese Versatzstücke, Kinder, Bräuche und so weiter in diesem Zusammenhang. Also ein Jahresendfest, auch vielleicht eine Jahresendstimmung. Im Zentrum stehen zwei Frauen um 40, also die eine ist 40, Judith, die andere Leonie ist vielleicht ein paar Jahre jünger, ich glaube 35 ungefähr, also so in der. Diese Judith hat auch mal Kunstgeschichte studiert früher, hat dann ihr Studium aber nicht abgeschlossen und hat schließlich einen Professor geheiratet. Klaus heißt der, ein Professor für Maschinenbau. Und die scheint so in sogenannten geordneten Verhältnissen zu leben mit zwei kleinen Buben, zwei Kindern, führt die da eine bürgerliche Existenz in Stuttgart. und ihr gegenübergestellt eben diese Leonie mit ihrem Mann. Wir kommen vielleicht später darauf, bleiben wir etwas bei dieser Judith. Wie würden Sie die noch weiter charakterisieren?
Ich denke, Judith hat sehr viele Brüche. Also sie ist jemand, der sich so eine Art Schutzwall gegen die Welt gebaut hat, weil sie einfach unter Ängsten leidet, unter allen möglichen, ja, schon psychotischen Ängsten und versucht irgendwie sich zu halten und zu retten, indem sie verschiedene Hilfsmittel zur Hand nimmt. Das eine ist eben die bürgerliche Existenz, also ein relativ geregelter und ja auch von ihrem Mann versorgter lebensmaterieller Rahmen und sie hat psychische Probleme, sie nimmt Tabletten, ist davon abhängig schon seit langer Zeit und versucht eben irgendwie ihr Leben zu meistern, was aber immer wieder droht, aus den Fugen zu geraten. Also sie ist, denke ich, jemand, der nicht so ganz, ja, nicht normal vielleicht schon, aber jemand, der eben am Leben leidet und Schwierigkeiten hat, so den Alltag zu meistern.
Also instabil im weiteren Sinne. Und ihr gegenübergestellt ist Leonie, das ist eine Bankmitarbeiterin, die arbeitet dort in der Kommunikationsabteilung, ist eigentlich Romanistin, das ist ja auch typisch für heute, also eine Romanistin, die halt einen Brotberuf haben muss, der dann so aussieht. Und diese Leonie, die hat zwei Mädchen, die bringt sie jeden Tag in die Krippe. Sie muss morgens und abends jeweils zu den Kindern schauen. Und ihr Mann Simon, der ist in einer Autozubehörfirma, ist sehr beschäftigt in seinem Beruf und hat nicht so viel Zeit für die Familie, was die Leonie natürlich bedauert. Auch hier wieder die Frage, was sehen Sie in ihr für einen Charakter oder wie haben Sie sie angelegt?
Ja, ich denke, Leonie ist schon ein Gegenpol zu Judith. Sie ist sehr viel bodenständiger, sie arbeitet gerne, sie stellt sich auch gerne diesem Stress, den sie hat als arbeitende Mutter. Sie geht gerne in ihr Büro und ist eigentlich auch zufrieden damit, wirklich eine materielle Existenz zu führen, also Geld zu verdienen und diese Freuden des Geldausgebens dann zu genießen. Aber natürlich hat sie auch Brüche wie alle anderen Figuren in dem Buch auch mal. Also für mich sind Figuren ohne Brüche weder realistisch noch interessant. Und Leonie hat schon Schwierigkeiten in ihrer Beziehung, wie es wohl in jeder längeren Ehe speziell mit Kindern vorkommt. Sie träumt sich manchmal so ein bisschen raus und hat dann auch ja mehr oder weniger das Fragment eines Seitensprungs, was dann im Laufe des Buches sich entwickelt. Und auch Schwierigkeiten mit ihrem Partner einfach zu kommunizieren. Die stecken schon mittendrin in so einem, ja, von materiellen Bedürfnissen hauptsächlich bestimmten Alltag.
Ja. Aber was sie hat, diese Leonie, vielleicht im Gegensatz zu Judith, einen scharfen Blick auf ihre Umwelt. Und sie sieht auch ihren Mann durchaus mit kritischem Auge, mit Ironie vielleicht sogar, Sarkasmus auch, also mit einer gewissen Distanz. Lesen Sie uns doch bitte eine solche Passage vor, wo eben die Leonie ihren Angetrauten, den Simon, sozusagen im inneren Monolog porträtiert.
Ja, das ist eine Szene, wo Leonie mit ihren Kindern auf so einen Abenteuerspielplatz geht und Simon muss schon wieder ins Büro, hat keine Zeit an diesem Halloween-Fest, was dann stattfindet, teilzunehmen. Er kommt nur kurz vorbei, hat schon seine Büroklamotten an und da schaut sie ihn so aus der Ferne nochmal an. Im Anzug kann Simon immer noch aufregend wirken. Unter dem schwarzen Kurzmantel schimmert der graugrüne Stoff. Das weiße Hemd, die orange glühende Krawatte sind mit Geschmack seinem, nicht ihrem, ausgesucht. Sie ist froh, dass er ihren Rat nicht mehr braucht. Als Simon nach der Berufsakademie von der Firma übernommen wurde, für die er schon als Schüler gejobbt hatte, gingen sie zum ersten Mal miteinander einkaufen. Seit sie Kind war, stand sie in dem Traditionskaufhaus am Marktplatz hinter den Vorhängen der Umkleidekabine, während ihre Mutter Jahr für Jahr Kleider heranschleppte. Vom ersten Minirock bis zur Robe für den Abschlussball. Leonie ließ Simon in seinen Boxershorts unter der Neonröhre sitzen und hängte ihre Wahl wortlos von außen über die Stange. Unifarbene Hemden, zeitlose Schnitte, unauffällige Stoffe, Krawatten und Socken, auf denen sich keine Comicfiguren tummelten. Nur das Klirren der Drahtbügel hatte ihre Wut verraten auf die Welt, aus der Simon kam und die ihm lebenslänglich im Weg stehen würde, wenn er sie nicht vollständig preisgab. Es war die Welt der ausgetretenen No-Name-Turnschuhe und der Flipflops, die in den 80ern Gummilatschen hießen und nicht lässigen Stadtsommer, sondern verschärftes Proletentum signalisierten. Die Welt der billigen Synthetikhosen, der Freizeithemden mit Blumenaufdrucken, der Kampftrinker-T-Shirts und von Freunden gestochenen Tattoos. Dies alles gehörte zu den Insignien eines unberechenbaren, verachtenswerten Stammes, dem Leonie in den Jahren ihres Zusammenlebens nie näher gekommen war.
Soweit diese Beschreibung von Leonie, ihres Ehemanns. Also sie grenzt sich auch sozial ab. Er ist eher ein Aufsteiger und sie hat irgendwie fast ein höheres Klassenbewusstsein, wenn man das so verbrämt sagen will, ja.
Ja, auf der anderen Seite ist sie, glaube ich, auch jemand, der darüber durchaus hinwegsehen kann. Sie ist auch stolz auf ihn, dass er es geschafft hat, dem allen zu entkommen. Aber es steht ihnen halt manchmal im Weg und dann gibt es Kommunikationsprobleme.
Nun brauchten Sie ja noch einen Schauplatz, der quasi der Fokus ist. Das klingt jetzt so technisch, aber war das wirklich so, dass diese Konstantinstraße, wo eben diese beiden Paare wohnen, so eine Art Ort eines Laboratoriums war für Sie?
Laboratorium klingt wirklich sehr technisch. Also ich habe eigentlich eher, bei mir wird das Schreiben immer von Bildern ganz stark ausgelöst und ich habe schon gewusst, ich will auch über die Stadt schreiben, über das Viertel, in dem ich lebe, und die Konstantinstraße gibt es nicht. Also die findet man nicht auf dem Stuttgarter Stadtplan. Es ist mit vielen Dingen so in dem Buch, sie können durch Stuttgart gehen und finden alles Mögliche und dann stehen sie wieder, das ist jetzt doch nicht. Und diese Freiheit habe ich mir genommen, das halte ich für richtig. Also dass ich mir auch ein bisschen mein Stuttgart bauen kann und darin agieren. Aber es war für mich von Anfang an klar, dass ich nicht nur über diese beiden Mütter und Frauen in meinem Alter, deren Milieu mir sehr nahe steht, schreiben will, sondern dass ich einen Fokus erweitern will, dass ich ein Kaleidoskop der Gesellschaft, ein größeres Panorama aufmachen will und dass die Leute trotzdem nah aneinander sein sollen. Da hat sich's dann gut ergeben, dass sie eben alle in der Nachbarschaft angesiedelt sind.
Aber das ist ein sogenannt besseres Quartier, also ja, von besser situierten jungen Leuten, nicht, die in so Altbauwohnungen stehen, die entsprechend aufgepeppt sind. Also das ist schon eine Art Kulisse oder eine Art Bühnenkulisse, die da errichtet ist, um eben das Soziale, was sich hier abspielt, so zeigen zu können, ja.
Ja, für mich war es aber auch schon mein Stuttgart, also meine lebendige Stadt, aus der ich im Ausschnitte zeigen wollte und die ich auch beschreiben wollte, wie sie es verdient, denn sie ist, denke ich, literarisch nicht immer sehr angesehen und ich fand es wichtig und interessant, einfach den Blick darauf zu lenken, also auch für mich selbst, weil ich auch die Stadt nicht immer so wahnsinnig toll fand und sie dann liebevoll auch anzuschauen und zu betrachten, war für mich
wichtig. Warum ist das so? Warum denken Sie, dass Stuttgart literarisch zu wenig interessant ist?
Nun, Hermann Lenz hat, der wirklich ein großartiger Autor und Büchner-Preisträger, ja, auch mal hat über Stuttgart unheimlich viel auch Schönes geschrieben, aber sonst ist es halt im Vergleich zu Berlin, zu Paris, zu Wien, einfach eine Stadt, wo man nicht den Namen und ein paar Straßennamen fallen lassen kann und es tut sich dann vor jedem so ein innerer Bilderbogen auf.
Aber es gibt zum Beispiel jetzt Ihre Kollegin Sibylle Levitscharow und es gibt Anna-Katharina Hahn, also man kann das ja auch ändern, offenbar.
Ja, wir schwäbischen Frauen tun schon was dafür,
dass es sich insofern ändert. Insofern ist wahrscheinlich auch Stuttgart so literarisch wie jede andere Stadt, wenn man denn das rauskitzelt, nicht?
Ja.
Es sind ja so Milieustudien und eigentlich kleine Vignetten immer aus verschiedenen Milieus. Darauf geht das Ganze, läuft das Ganze hinaus. Wir werden das jetzt auch nachher noch sehen, aber vielleicht noch zu Judith und Leonie. Diese Judith, die ist ja auch so ein bisschen geistig verbrämt, indem sie da die ganze Waldorf-Geschichte praktiziert. Sie ist anthroposophisch angehaucht, währenddem Leonie, die ist ungefähr das Gegenteil davon. Also die kann dann schon gar nichts anfangen mit Esoterik und diesen Dingen, ja.
Aber wobei Judith braucht ja eine Stütze, eine Krücke und die Anthroposophie ist ja eigentlich eine Religion und Judith nimmt sie genau als solche, als Trost, als Schutz und eigentlich sind alle Figuren auf der Suche nach Trost. Plus Leonie ist ja auch fasziniert von Judiths Leben, also die Figuren beobachten sich ja alle gegenseitig, sie schauen sich in ihrem Alltag zu und es gibt eine Szene, wo Leonie am Fenster steht und gegenüber Judiths Familie beim Abendessen beobachtet und diesen wohlgeordneten Haushalt, in dem nur eine Person immer zu Hause ist und alles schön dekoriert und eine Suppe kocht und die ein Tischtuch und gebügelte Servietten bereitlegt und sieht dann ihre eigene doch sehr husch-husch abgelaufene Abendmahlzeit. Also sie hat auch Sehnsucht, aber sie hat halt andere Wege, die zu stillen.
Aber was sie verbindet, die beiden Frauen, und das zieht sie wahrscheinlich auch an, ist doch ihr Erziehungs-, ja nicht gerade Wahn, aber doch das Bestreben, eben es doch recht zu machen mit den Kindern und da sehr viel Energie reinzulegen und das auch laufend zu optimieren, das fällt auf. Also das ist doch etwas, was sie vielleicht unterscheidet dann von anderen Milieus, ja.
Ja, sie sind schon sehr darauf bedacht, ihre Kinder zu, ja, ihren Kindern das Beste zu geben, bis hin zu, ja, einem gewissen Wahn, sie vor allem beschützen zu müssen, den, ja, Judith ganz ausgeprägt hat. Und auf ihnen lastet natürlich auch dieser Druck, den wahrscheinlich alle bürgerlichen Mütter irgendwie spüren, dass das Kind irgendwie als das Supermodell in einer globalisierten Welt sein muss, das unbedingt gelingen muss.
Ich habe jetzt gesagt, es ist eine Mehrfachperspektive. Sie haben es auch gesagt, es ist Ihnen wichtig, dass eben verschiedene Milieus da quasi fokussiert werden. Eines ist zum Beispiel einfach eine alte Frau und ihr alter Mann. Der alte Mann stirbt und die alte Frau ist dann alleine mit diesem Toten. Da läuft sozusagen eine Art Tableau de vie ab. Sie erinnert sich an das ganze Leben, das jetzt zerronnen ist, aber trotzdem in diesem Toten auch noch da ist. Diese Luise hat eine Herkunft und das ist eine ganz andere. Sie kommt vom Lande, sie ist eine Vertreterin des ländlichen Baden-Württemberg sozusagen. Wenn Sie uns noch eine Passage rund um diese Figur vorlesen würden, bitte.
Ja, Luise lebt ja als Nachbarin von Judith und Leonie ganz unmittelbar auch in der Konstantinstraße und sie ist, wird von diesen beiden Frauen ja auch immer so betrachtet als die Alte, aber sie hat auch ihre ganze Innenwelt, ihre Gefühle und Gedanken. Luise hat ihren Körper nie sonderlich gemocht. Da schlug alles an und immer an den falschen Stellen. Dickerle hatte nicht die richtige Figur für das ranke, herbe deutsche Mädel, das von den Plakatwänden leuchtete. Dem Eugen hatte das gefallen. »Du bist eben doch ein Dorfweible, das habe ich gleich gesehen. Komm, tu den Kram runter.« An den Strumpfbändern zerrte er wie ein kleiner Junge an der Weihnachtsverpackung. So war es also, verlobt zu sein. Sie mochte es, wenn er sie zwickte, in die Brüste und den Hintern, nicht zu fest, aber kräftig. Der Eugen. Viele Nächte hatten sie nicht zusammen gehabt und diese traurige Zusammenkunft im Hotel am Bahnhof, wo er so angstgeschüttelt war, dass er nichts mehr zustande brachte, die zählten ja wohl nicht. Da war er wie ein Fisch gewesen, still und kalt. Keine Witzchen mehr, stattdessen Schnaps. Gekotzt hatte er, sie musste die Uniform am Waschbecken ausspülen. In nassen Hosen war er zu seinem Zug gegangen. Kein Grabstein. Und der dicke Hintern, in den er so gern seine Finger gegraben hatte, schmolz dahin in Kellern und Bunkern. Sie kroch unter die Erde und wieder heraus, während sich die Stadt jedes Mal veränderte, bis sie zum Schluss nicht mehr erkennen konnte, dass sie je an diesem Ort gewohnt hatte. Ihrem Stuttgart glaubte doch jetzt keiner mehr, dass es mal zu den schönsten Städten des Landes gehört hatte. Kaputtgart, zerschlagen und ruiniert. Wie war das beim Uhland? Nur eine hohe Säule zeugt von verlorener Pracht. Auch diese schon geborsten kann stürzen über Nacht. Es gab nichts Vertrautes mehr. Auch ihr Körper, selbst ihr Gesicht waren, ganz ähnlich dieser Stadt, völlig verändert, ausgemergelt, mager, schmutzig und dabei froh, nicht völlig ausradiert worden zu sein.
So viel zu Luise. Wir müssen etwas abkürzen aus zeitlichen Gründen. Auch da haben Sie dieser Figur eine ganz spezielle Sprache zugeordnet, auch wahrscheinlich geschaffen. Man hört das gleich auch im Tonfall. Also da haben Sie jeweils ganz verschiedene Klaviaturen gehabt. Haben Sie sich das chronologisch erarbeitet oder lief das anfänglich vielleicht so zusammen oder wie war das?
Also ich habe das eigentlich so gemacht, dass ich für jede Figur so ein eigenes Dossier hatte. Also für die Luise musste ich ja ziemlich auch recherchieren, weil die ganze Kriegs- und Nachkriegszeit mir zwar von Erzählungen vertraut ist, von den Großeltern und anderen Verwandten, aber doch viele auch noch selbst ich lesen musste. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, die braucht natürlich eine andere Sprache, die schwäbelt viel mehr. Und ich mache dann einfach für jede Figur so ein richtig biografischen Hintergrund. Ich schreibe viel mehr über die Figuren runter, was ich dann nicht ins Buch tue, also wirklich Seiten und Seiten. Und dann ist das, was übrig bleibt, wirklich nur das Konzentrat dieser Arbeit.
Eine letzte Ebene, die wir zeigen wollen, ist die von einer Figur namens Marco. Das ist einer, der vom Prekariat kommt, also von ganz unten. Ein Junge von 13 Jahren, ein Pubertierender, der unter ganz schwierigen Verhältnissen lebt, mit einer Mutter, die ständig andere Männer hat. Und diese Männer quälen diesen Jungen und der gibt ein Stück dieses Drucks natürlich nach außen weiter. Das kommt so weit, dass er einmal richtig amok läuft und einen Brandanschlag verübt auf das Geschäft des türkischen Gemüsehändlers eben an dieser Konstantinstraße. Er haut dann auch ab nach Berlin und vielleicht noch weiter, das lassen Sie offen. Auch diese Ebene, diese Stufe derjenigen, die des Bodensatzes ganz unten, die haben Sie eingearbeitet sozusagen.
Ja, Marco lebt jetzt nicht mehr in der Konstantinstraße, sondern am Olga-Eck. Das ist dann schon eine schlechtere Ecke. Und Marco öffnet die Wohnungstür und riecht sofort, dass er nicht da ist. Sein Atem wird ruhiger und sein Puls wechselt aus dem Maschinengewehrtakt in einen gemäßigteren Schlag. Das süßliche Zeugs, das er sich literweise draufknallt, hängt zwar noch in der Luft, hat die Wohnung völlig durchseucht. Aber der Geruch ist nicht frisch, nicht vermischt mit der Körperwärme dieses ständig schwitzenden, von Gebäudereinigung und Muckibude aufgeheizten Kadavers. Er hat immer heiße Hände, nicht warme, sondern heiße, als ob er innerlich kocht. Wenn er zuschlägt, fühlt es sich an, als wenn einem zwei Schnitzel frisch aus der Pfanne um die Ohren klatschen. Marco steht in der offenen Tür und schaut. Den Schlüssel hält er mit der Spitze nach vorn in der Hand wie eine winzige Pistole. Am Schlüsselbrett fehlen ihre Schlüssel, alle beide. Anitas blöde Diddelmaus und sein beschissener Tigerzahn mit dem ganzen Geklingel dran. Wohnungen und Büros ohne Ende. Nix davon gehört ihm, er macht dort nur den Dreck weg. Je mehr Schlüssel, desto mehr Verantwortung, da kann man gleich erkennen, wer es zu was gebracht hat. Aber eine alte Karre fahren und im Hochhaus am Olga-Eck zu dritt auf 35 Quadratmetern wohnen. Erst gestern Nacht war Marco mal wieder in Pornostars Brieftasche. Fatze leer. Es war nichts zu holen, wie schon so oft. Der kauft sich Latschen mit Luftpolster und Knöchelstütze, atmungsaktive Trainingsjacken, Proteinshakes, die Dose zu 8 €. Wenn Marco was braucht, hat es keinen Sinn, sich an Pornostar zu halten. Marco hängt seinen Schlüssel nicht auf. Er trägt ihn um den Hals, an einem Band mit Totenköpfen drauf, weiß auf schwarz. Hat Anita ihm mal geschenkt. Er wird das Band auch mitnehmen, wenn er weggeht, zur Erinnerung. Nicht an die neue Anita, die dünne, deren Haut vom Solarium so braun und knittrig geworden ist wie das Papier, das Oma Biene im Ofen unter die Tiefkühlpizza gelegt hat, sondern die andere, die verschwunden ist. Die dünne Anita ist blond, so blond, dass ihr Haar fast weiß aussieht. Sie spreit und föhnt es vom Kopf weg, flauschig wie eine Pusteblume. Die dünne Anita sieht toll aus, keine Frage. Das ist deine Mutter? Hammer! Sie ist nur an den richtigen Stellen dick, nicht überall so wie früher. Gut, wenn eine Frau überall ein bisschen rund ist, das gefällt uns, nicht wahr, Caro? Hat der Aino gesagt und die dicke Anita gedrückt. Die verzog zuerst das Gesicht, aber Aino hatte ihr Marco in die Arme geschoben, dann drückte sie ihn an sich und lachte kurz auf. Die dicke Anita, Schwabbel-Anita.
Dankeschön, Anna-Katharina Hahn. Das war ein dritter Auszug aus Ihrem Roman »Kürzere Tage«. Wie schwer war es, diese schichtspezifischen Sprachen ja zu entwickeln? Ich denke, Sie können wahrscheinlich vielleicht eine oder zwei von denen, aber nicht alle. Und auch die Versatzstücke zusammenzusuchen, was gehört dazu und wie klingt das? Mussten Sie sich da reinhören vor Ort oder wie ist das?
Ja, ich gehe schon viel los und sammel auf und höre zu. Und das kann man aber einfach machen, indem man dann einschlägige Orte aufsucht, Bus fährt und Straßenbahn und das, also ich höre das eben. Und
wenn, man muss aber ja, das Ohr haben ja, dafür, viele haben das nicht.
Ja. Ja. Doch, aber das war nicht so schwer.
Ja. Man könnte mit Gottfried Keller sagen, Kleider machen Leute, also die Klamotten, das ist ungefähr das wichtigste soziale Merkmal inzwischen. Erfahren Sie das auch so?
Ich denke schon, dass es noch Dresscodes gibt, also dass man kann zwar alles kaufen und sich überall beschaffen und es gibt keinen Hofschneider mehr, der einem jetzt da die Uniform zurechtschneidert oder die man, wie der Hauptmann von Köpenick, sich kaufen muss, irgendwo gebraucht, aber man kann schon an der Kleidung ziemlich viel erkennen und auch an anderen Merkmalen, an der Sprache. Also das gibt einfach ja so Stammesinsignien oder Schichtzugehörigkeitsmerkmale.
So ist es und davon profitieren wir ja auch als Leserinnen und Leser Ihres Romans. Gegen Schluss noch, wie hat der Form angenommen? Sie haben es schon angedeutet. War das mal ein ganz anderes Gebilde oder war diese Aufteilung, diese dramaturgische Zuspitzung, dass nach der Mitte sozusagen die große Wende ansetzt und es auf eine Katastrophe hinausläuft und diese scheinbare Idylle vom Anfang dann völlig weg ist?
Ja, ich hatte schon vor, auch einen Spannungsbogen zu bauen, also das war mir wichtig. Aber es gab sehr viel mehr Figuren, die dann im Lauf der Zeit ich verabschiedet habe, weil es einfach zu voll geworden wäre im Buch und zu umfangreich. Vielleicht kann ich die noch woanders mal gebrauchen oder reinwandern lassen. Aber so das Gerüst, das stand schon relativ früh.
Ein Begriff, der fast leitmotivisch immer wieder erscheint, ist das Substantiv das Gärtle, der kleine Garten. Dieser Diminutiv, inwiefern ist das einfach eine große Metapher für das, was eben vielleicht auch dieses Stuttgart ein Stück weit ausmacht?
Ja, also das ist ja eher Judiths Welt und vielleicht auch ein Stück Leonies, so dieser Hortus Inclusus, in den sich die bürgerlichen Frauen auch flüchten. Der kleine Garten, in dem Judith mit ihren Kindern spielt und der hohe Mauern hat, in die Außenwelt nicht vordringt. Aber natürlich kommt es doch zum Zusammentreffen dann und zu diesem sich aneinanderreiben der Milieus. Das Gärtle ist schon auch eine Metapher, ja.
Man könnte es auch im übertragenen Sinne anschauen und sagen, es ist auch ein Begriff für Territorium, für Abgrenzung und so weiter. Unter diesen einzelnen Zugehörigen dieser Milieus, ja. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dem Buch alles Gute. Dankeschön, Anna-Katharina Hahn.
Vielen Dank auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.